Wie überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Sterncrime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes.
Unser heutiger Gast kennt das Verbrechen nicht nur aus Akten, sondern aus eigener Erfahrung. Er war ein junger Mann mit großen Träumen und einem gefährlichen Ego. Drogen, Gewalt, Macht. Was als Rebellion begann, endete in Haft. 10 Jahre saß er hinter Gittern. Heute ist Maximilian Pollux ein anderer Mensch. Autor, Podcaster und Mentor. Er gründete den Verein Sichtweisen und gibt Workshops an Schulen, in Jugendeinrichtungen und in Gefängnissen. Mit Sterncrime spricht Pollux über Schuld, Verantwortung und die zerstörerische Kraft des Narzissmus. In seinem neuen Buch Gefährliches Ego, wenn Narzissmus tödlich endet, zeigt er, wie das Streben nach Bewunderung und Kontrolle nicht nur das Leben zerstören kann, sondern auch töten. Willkommen zu einer neuen Folge von Sterncrime Spurensuche. Mein Name ist Giuseppe Di Grazia und ich begrüße herzlich Maximilian Pollux bei uns. Hallo.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Ja. Ja, Versuch 3 jetzt mittlerweile so. Ah, echt. Sag dir sowas? Erzähl dir sowas im Podcast?
Ich würde gerne erzählen. Also nur für alle Leute, die Sterncrime Spurensuche hören. Also ganz offen gespielt, Maximilian und ich machen jetzt die Aufnahme zum 3. Mal, weil wir wirklich Probleme hatten, weil wir remote uns beide zusammenschalten und hoffen jetzt sehr, dass das jetzt funktioniert.
Und es ist immer schwer zu akzeptieren, aber es ist tatsächlich, meine Frau sagt dann immer, ein Maurer stürzt auch mal eine Mauer ein oder ein Maurer muss auch noch mal eine Mauer aufreißen wegen irgendwas. Und so ist es, wir sind dann halt doch irgendwo Handwerker.
Ja.
Und als solche müssen wir manchmal Sachen nochmal machen, auch wenn sie gut waren.
Auch wenn sie gut waren. Und ich hoffe, dass es nochmal genauso gut wird wie die erste Aufnahme, die wir gemacht haben.
Besser.
Noch besser. Maximilian, ich habe es ja vorhin schon angedeutet. Viele kennen dich heute als Autor, Speaker und Aufklärer. Aber du warst selbst jahrelang tief in der Kriminalität. Wenn du heute auf dein früheres Leben blickst, wer war denn dieser Mensch damals? Wer war denn dieser Maximilian?
So, das war tatsächlich derselbe Maximilian, der dir jetzt gegenüber sitzt. Es ist immer ein Irrtum zu glauben, dass die Leute, die in Haft sitzen und danach zum Beispiel nicht mehr straffällig werden, dass die sich wirklich dass der Mensch sich geändert hat. Der Mensch ist derselbe. Im Idealfall lernt man nur diese Bedürfnisse, die man hat, anders zu befriedigen. Es gibt natürlich Ausnahmen, wenn jetzt jemand, weiß ich nicht, Sexualstraftäter, die müssen wahrscheinlich auch lernen, damit umzugehen, wer sie sind und nicht mehr rückfällig zu werden. Aber bei mir ging es ja hauptsächlich um Drogenhandel, so ein bisschen, ich sage immer, die unorganisierte Kriminalität. Also gekratzt an der organisierten Kriminalität, aber alles, was ich gemacht habe, hatte ja dieses Ziel, mehr Geld, mehr Status, mehr Sicherheit, mehr Aufmerksamkeit. Das war so dieses, ich hatte lauter so Motive, die, glaube ich, die allermeisten Menschen nachvollziehen können, nur dadurch, dass ich halt aufgrund meiner Persönlichkeitsstruktur Gesetze nicht ernst genommen habe, habe ich dann halt eben Verbrechen begangen, um diese Bedürfnisse zu befriedigen. Und heute mache ich das nicht mehr.
Wie alt warst du, als du kriminell wurdest?
Ich sage immer 13, aber es stimmt nicht. Ich bin schon viel, viel früher kriminell gewesen, zumindest antisozial gewesen. Ich hätte nicht gewusst, dass das kriminell ist damals, aber meinen ersten Einbruch habe ich viel, viel früher gemacht. Da haben wir mal im Kinderhort, da war ich noch in der Grundschule, und da haben wir im Kinderhort so das Büro offen gelassen von den Tanten, haben wir damals gesagt, die Erzieherinnen. Mhm. Und es war nach dem Weihnachtssternverkauf und die Weihnachtssterne haben wir selber gebastelt. Und mein Gedanke war so, hey, wieso bastle ich die? Dann kriegt ihr Geld dafür. Hä? Das ist mein Geld. Ich habe die gebastelt und so. Und dann haben wir das offen gelassen und haben direkt danach um Weihnachten rum diese Kasse geklaut. Mit irgendwie 70 Mark drin oder so. Was natürlich für einen 8-9-Jährigen ist das ja ein Vermögen. Du, ich kam am nächsten Tag in die Schule, ich hatte diese gemischten Tüten, voll, weißt du, Frösche, Delfine, Süßigkeiten, alles Mögliche war da drin. Und dann war auch recht schnell klar, wer an diesem Einbruch beteiligt war. Es ist der Junge, der jetzt rumläuft, als wäre er ein Millionär. Also super früh delinquent.
Sagen wir mal so, gibt mit Sicherheit einige von uns, die Ähnliches vielleicht auch gemacht haben. Aber es ist ja dann noch ein Schritt, mal die Kasse zu klauen oder etwas im Geschäft zu klauen und der dann in den Drogenhandel einzusteigen oder mit Drogen zu dealen. Mhm. Wann passierte das für dich und was hat dich da angezogen? Auch wieder das Geld, was auch da die Sehnsucht nach viel Geld zu haben?
Ein Faktor, den man bei Drogenhandel nicht vergessen darf, Drogenhändler sind außer schönen Frauen die einzigen Menschen, egal wie sehr sie zu spät kommen, jeder freut sich, dass sie kommen. Also das war schon so dieses Gefühl, so irgendwie, du wirst extrem gebraucht. Das ist fast, als hättest du eine Tasche dabei, mit der du die Träume der Leute irgendwie möglich machst. So. Jeder wartet und dann kommst du mit deiner Tasche und alle sind froh. Und selbst wenn du dich verhältst wie die Axt im Wald, wenn du super arrogant, unpünktlich, arschig, unhöflich, aggressiv bist, die Leute verhalten sich dir gegenüber trotzdem anerkennend und brauchen dich. Und ich war so ein bisschen süchtig nach diesem Gefühl auch. Also es ging nicht nur um Geld. Ich hätte immer gesagt, es geht nur um Geld. Wenn du mich mit 20 gefragt hättest oder auch 25. Aber heute weiß ich, es war viel mehr. Es war dieses ganze Konstrukt des Status, der mit dem Drogenhändler kam.
Erzähl uns doch mal, wie dann, ja, wenn man das so will, deine kriminelle Karriere weiterging. Weil es ist ja das eine, du fängst mal ein bisschen anders zu machen, weil du ein bisschen Geld dafür bekommst, vielleicht auch Anerkennung und dann auch dieses Gefühl, begehrt zu sein, gewünscht zu sein. Aber dann ja wirklich hast du das ja ausgebaut. Und was hat dich da gelockt? Was war das? Also, weil du hattest doch Geld. Also, wolltest du noch mehr Geld haben? Oder war es eher so die Macht über die anderen Menschen zu haben?
Also heute, ich bin ja heute im Präventionsbereich tätig selber und habe die Möglichkeit gehabt eben, oder habe die Möglichkeit täglich eben mit aktiven Tätern zu sprechen. Und was Jugendliche zum Beispiel nicht wissen können, ist, dass es ja irgendwann verselbstständigt sich das so ein bisschen und du kannst irgendwann nicht mehr wirklich zurück. Vor allem nicht, wenn du an diese Grenzen der organisierten Kriminalität kommst. Dann ist der Ding so, weißt du, ich habe dann in den Niederlanden meine Sachen geholt und dann hast du eine Lieferung bekommen und du hast 1 Kilo bestellt und es waren halt 1,5 drin. Oder du hast 5 Kilo Hasch bestellt und es waren halt 7 oder 10. Warum machen die das? Die Strukturen machen das, damit du eigentlich gar nicht rauskommst. Weil du hast ja das Geld nur für 5 Kilo geschickt. Jetzt schuldest du dem aber schon wieder 3, 4 oder 5 mehr. Das heißt, ich war ab meinem 17. Lebensjahr eigentlich verschuldet und zwar hoch. Also immer im 5-stelligen Bereich, manchmal Richtung 6-stelligen Bereich. Und das mit 19, 20, ich habe dann mit 19 sogar schon Haftbefehl gehabt. Da geht's dann eh nicht mehr zurück. Da geht's dann eigentlich eh nur noch nach vorne, dachte ich damals. Und ich hatte nicht wirklich die Möglichkeit auszusteigen. Ich habe dann auch vor Gericht, habe ich den Richter gefragt, so, ey, was hätte ich denn tun sollen? So, ich habe da 80.000 Euro Schulden, habe hier einen Haftbefehl in Deutschland, ich muss ja irgendwie, was soll ich denn machen? Und dann haben die mich alle angeschaut in dem Gerichtssaal und haben gesagt, ja, wie wär's denn, wenn sie sich gestellt hätten? Und ich so, boah, krass, auf die Idee bin ich nicht mal gekommen. So, also ich dachte, ich im Nachhinein, ist vieles davon klingt albern so oder klingt vorsätzlich, was nicht wirklich vorsätzlich war, sondern einfach aufgrund mangelnder Erfahrung, mangelnden Wissens. Ich weiß heute auch aufgrund, ich bin eine laufende Cluster B Persönlichkeitsstörungssammlung irgendwie und ich weiß, dass meine Störungsbilder zum Beispiel mir das Abschätzen von Konsequenzen noch mehr erschweren, als es eh schon für Jugendliche ist und als es eh schon für Menschen ist. Ich bringe da immer das Beispiel mit dem Zigarettenrauchen. Wenn doch alle so klug sind und jeder so toll im Konsequenzen abschätzen ist, wieso gibt es dann Menschen, die rauchen? Da steht drauf, ich töte dich. Und du so, ja, aber nicht heute, irgendwann halt so. Desto weiter die Konsequenz weg ist, desto schwerer ist, die abzuschätzen. Und alle, die jetzt sagen, ja, deswegen rauche ich nicht, na, dann hoffe ich aber, ihr macht auch ausreichend Sport, ihr geht regelmäßig zum Check-up, ihr schlaft mit ausreichend Stunden und ernährt euch auch sonst hervorragend. Weil wenn ihr das nicht tut, dann seid ihr offensichtlich nicht so gut, wie ihr denkt, im Konsequenzen abschätzen, denn die werden kommen. Allein schon durch Sitzen. Wie sieht's aus mit der Mobility? Also das ist immer so, dass man schimpft immer auf diese Täter. Und klar, wenn mir einer gegenübersteht, der mir sagt, irgendwie mit seinen 16, ja, ich werde Millionär oder ich sterbe eben so, wer will schon 30 werden und so, dann weiß ich, ja, ich weiß genau, was du meinst, aber ich bin heute 42, Bruder, und glaub mir, das geht so schnell. Und genau, also ich bin da sehr nah an den Tätern dran und verstehe das einfach oft, die gar nicht wissen, was die Konsequenz sein kann.
So. Mhm. Es war dann ja auch so bei dir, dass, und das ist ja wahrscheinlich absolut gegeben, wenn du mit Drogen dealst, dass dann auch die Gewaltdelikte dazukommen.
Ja.
Also weil dir Leute Geld schulden und du das Geld eintreiben willst.
So ist
es. Oder umgekehrt Leute bei dir das Gewalt anwenden, weil sie von dir Geld brauchen. Das war so eine Spirale, in die du hineingekommen bist. Wie brutal warst du? Wie hart warst du dann gegenüber Menschen, die dir Geld geschuldet haben?
Du hast ja gerade auf den Punkt gebracht, die im Drogenhandel oder egal in dem ganzen illegalen Milieu, in der Unterwelt, hast du die Rechtssicherheit nicht, dass du sagen kannst, hey, ich zeig den an und dann mache ich, dann musst du einen Offenbarungseid machen und dann läuft die Pfändung und dann schicke ich einen Gerichtsvollzieher. So würde eine normale Firma ihr Geld kriegen. Oder es gibt sogar Versicherungen, die solche Ausfälle, Transportausfälle oder sowas übernehmen. All das hast du in der kriminellen Welt so eher nicht. Und deswegen ist eben Gewalt oder die Androhung von Gewalt eben alltäglich, wenn es darum geht, eben Schulden zu bekommen. Ich war auch da wieder, das ist eine meiner großen Themen, wenn ich mit Jugendlichen heute rede, die mir sagen, ja, ich hau den dann und dann schlage ich den so kaputt, damit alle wissen und dann wissen alle in der Stadt, dass man sich mit mir nicht anlegt. Und das glauben die. Und das kommt von, oft wird es zu Hause gelehrt, Mann. Der Vater oder der Bruder oder wer auch immer hat mit, im Endeffekt in der letzten Konsequenz mit Gewalt regiert. Im Endeffekt macht der Staat das so, ne? Also das Gewaltprinzip ist ja nicht umsonst auch im Staatsrecht verankert, dass man sagt, ey, wenn ihr nicht funktioniert, dann haben wir als letztes Mittel Gewalt. Also das lernen Jugendliche. Und was sie aber nicht lernen ist oder was sie nicht umsetzen können ist, sie denken, wenn sie schlimm genug sind, so war ich auch, wenn ich nur eine Spur vom Blut durch die Stadt ziehe, dann hat irgendwann jeder solche Angst vor mir, dass sie mich in Ruhe lassen. Da geht es nicht darum, dass ich der Tollste sein wollte, sondern ich wollte in Ruhe gelassen werden und ich wollte mein Geld kriegen, wenn es soweit war. Was man dabei übersieht, ist, dass es Leute gegeben hat, die Pablo Escobar überfallen haben, versucht haben, ihn umzubringen. Die El Chapo und seine Söhne, also die größten und gefährlichsten Bosse der Welt, haben Todfeinde und Leute, die sagen, scheiß auf dich. Ich raub dich trotzdem aus. Ich raub deine Leute trotzdem aus und ich bezahle dich auch nicht. Und das ist nämlich inhärent in der kriminellen Welt, dass sie voll ist mit Leuten, die glauben, egal wer der Krasseste ist, das gilt nicht für sie. Deswegen sind sie in der kriminellen Welt, sonst hätten sie ja schon vor der Polizei Angst. Mhm. Die sind nämlich eigentlich die Krassesten. Und das verstehen aber junge Menschen nicht. Und ich dachte, es funktioniert und habe dabei etwas verwechselt, was man eigentlich im Elternhaus lernen sollte. Am besten in der, irgendwie, ich bin sogar, um sowas zu lernen, in der Schule. Dafür haben wir aber aufgrund dieser 1970er Lehrpläne keine Zeit. Das sind Werte. Und auch der Unterschied zwischen Werten. Und wir reden immer von Ehre und wir reden immer von sowas. Und dann regieren die Straße aber mit Angst und nicht mit Respekt, sagen aber immer, sie wollen respektiert werden, handeln aber so, dass sie eigentlich gefürchtet werden. Und dann machen sie den Fehler, den Staatsmänner auch schon immer gemacht haben. Furcht ist nicht Respekt. Und wenn du auf der Straße gefürchtet wirst, klappt es genau so lange, bis du einen Moment nicht aufpasst oder einen Moment schwach bist. Weil das ist der Unterschied zwischen Furcht und Respekt. Jemand, den ich fürchte, dem klaue ich den Geldbeutel trotzdem, wenn ich weiß, der kriegt es nicht raus. Wenn ich das unbeschadet irgendwie machen kann, beklaue ich den. Mhm. Jemand, den ich respektiere, den beklaue ich nicht. Egal, ob der es merken würde oder nicht. Und das war einer meiner großen Fehler. Einer der großen Fehler, die alle auf der Straße machen. Wir versuchen durch Furcht Respekt zu erzwingen. Das klappt nicht. Dadurch passiert noch mehr Gewalt. Und es ist so witzig, weil heute, wo ich niemanden mehr schlagen würde, der mich jetzt nicht mit, nämlich niemand mit einem Messer angreift, und in so eine Situation komme ich nicht, heute könnte ich meinen Geldbeutel eher liegen lassen als früher. Also es gibt heute mehr Leute, die mich respektieren, weil ich gewaltfrei lebe, als damals, als ich Gewalt angewendet habe, was ein Kriminalitätsparadoxum ist. Mhm.
Irgendwann war es dann soweit, oder eigentlich die ganze Zeit warst du schon irgendwie bei der Polizei bekannt. Die wussten, was du tust. Du hattest auch mehrmals mit ihnen zu tun. Wann eskalierte das so, dass du damit rechnen musstest, dass sie dich verhaften?
Also das Spiel mit der Polizei ist für jugendliche Täter auch, ist auch heute noch so, ist es ein alltäglicher Kampf, viel mehr als für die erwachsenen Täter, die dann irgendwie wegbleiben wollen, weil als Jugendlicher willst du ja vielleicht sogar mal gesehen werden und willst mal streiten mit einem Streifenpolizisten und so, und verstehst noch gar nicht, dass das, was du da siehst, diese Polizeipräsenz auf der Straße, dass das nicht die Polizei ist. Das ist denen ihr sichtbares Bild, die Polizisten, die mich später gejagt haben, von der Zielfahndung des LKA München. Das sind ganz andere Leute, so die haben keine Uniform an, so, ne? Die sehen aus wie Kriminelle, so, und verhalten sich auch so. Also das ist ein ganz anderes Kaliber an Polizisten, die da gerade in der organisierten Kriminalität oder in der Drogenkriminalität die Täter jagen. Ich wünschte mir immer, dass diese Täter Sexualstraftäter jagen, machen sie aber nicht. Die jagen.
Also du meinst, diese Polizisten sollten.
Diese Art von Polizisten, ja, ja. Weil das ist eine besondere Art von Polizist. Also die, ich kam da mit 19. Um die Frage zu beenden, war es eine Situation auf, es gibt dieses englische Wort Home Invasion, das ist was irgendwie so gut passt. Wir waren wieder bei irgendwem zu Hause, wollten da, basically war es ein Raub, ist eine ganz lange Geschichte, habe ich auf YouTube erzählt, in irgendwie 3 Stunden lang. Und die ist eskaliert und einer meiner Mittäter hat dem Wohnungseigentümer in den Hals gestochen. Und der ist, mehr hat überlebt, aber es war jetzt natürlich unschön. Und daraufhin kam dann Haftbefehl wegen räuberischer Erpressung, gefährlicher Körperverletzung. Zu der Zeit war ich aber schon überwacht von der Polizei. Ich hatte engen Kontakt, das habe ich dir letztes Mal auch erzählt. Der Satz hat dir gefallen, deswegen sage ich es nochmal. Also ich wurde öfter mal verhaftet von der Drogenkripo. Die haben mich auch mit Namen und Anschrift und alles, die wussten alles von mir. Also das war ganz klar. Und einmal war ich auch wieder eine Nacht irgendwie dort verhaftet worden und bin dann in der Früh gegangen und bin halt so rausmarschiert, so cool, und mein Anwalt klärt es schon, ja, reden Sie mit meinem Anwalt, hahaha, ich bin so cool. Und dann hat der damalige Leiter dieser Abteilung zu mir gesagt, guck mal, du hast heute wieder Glück gehabt, das ist super und so, ich freue mich für dich. Aber was du nicht verstehst, ist, du wirst ab jetzt immer Glück haben müssen. Jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, du musst immer Glück haben. Und ich muss nur ein einziges Mal Glück haben. Und dann war es das für dich. Und der Satz ist mir damals...
Diese Drogen hängen dann über dir.
Die ist dir klar, das ist dir dann auch klar, aber du versuchst durch Drogenkonsum, durch... bei mir ist immer Arbeit schon ein Mittel gewesen, um mit Druck umzugehen. Ich arbeite dann noch mehr. Dann versucht man da nicht so dran zu denken. Aber als ich dann 19 war, kam eben dieser Haftbefehl. Da war mir dann auch klar, okay, jetzt werde ich erstmal in U-Haft gehen. Und wenn ich in U-Haft gehe, dann bricht alles zusammen und dann wird es immer mehr. Also dachte ich mir, okay, ich gehe auf Flucht. Was vielleicht im Nachhinein der größte Fehler so meines Lebens war, weil ich sonst nach Jugendstrafe verurteilt worden wäre und nicht so lange in so einer Scheißsituation gesessen hätte, wie ich es dann später hatte. So war es dann so, dass ich ins Ausland bin. Ich bin nach Tschechien. Ich habe in den schlimmsten Ghettos der zivilisierten Welt gelebt. So. Also wirklich, das klingt irgendwie richtig doof oder so, aber wenn man das nicht kennt, ich habe in Roma-Vierteln gelebt, ich habe in Straßen gelebt und gearbeitet, in denen es keine Fensterscheiben gibt, so in denen Leute zu 8, 9, 10 in einem Zimmer schlafen, in dem Kinder verkauft werden. Mein Geschäft damals zum Beispiel war das Überfallen von Deutschen, die dorthin kommen, um Kinder zu vergewaltigen. Also ich bin dort einfach draußen gewesen nachts und dann kam irgendwie ein Mercedes-Typ mit Anzug drin. Also das ist nur ein Beispiel, kamen 100 Autos. Jede Nacht, das kannst du dir vorstellen, zwischen 5 und 10 solcher Wägen. Und die haben gefragt, ob es Kinder gibt, also ob ich weiß. Die waren dann immer froh, dass ich Deutsch konnte so. Und ich immer so, ja, ich lebe hier und so, was suchst du denn? Und dann war immer, ja, ein bisschen jünger und so. Und ich war 20, 19, 20, konnte mir das gar nicht vorstellen. Und ich so, ah, du meinst so 15, 16 oder wie und so. Und die so, nein, nein, schon noch, also jünger, so einstellig und so. Und ich so, ah, 8, 9, okay, krass, ja, warte mal kurz, ne? Kann ich dir klären? Und bin dann eingestiegen in das Auto und habe diese Menschen halt überfallen. Und der Ablauf dort war so, dass wir die nicht töten durften. Auch nicht von der organisierten Kriminalität dort. Ich musste auch Abgaben zahlen. Also das jetzt klingt jetzt krasser, als es ist. Ich habe Leute bezahlt, von denen ich wusste, dass man sie halt bezahlen kann. Dann das hilft einem. Aber im Grunde ging es darum, dass diese Menschen, du darfst denen alles wegnehmen, außer ihr Auto und ihren Personalausweis. Weil die sollen wieder nach Hause fahren können.
Mhm.
Und nicht eine Anzeige dort machen, nicht im Krankenhaus landen. Die sollen gehen.
Mhm.
Und Giuseppe, wenn du das gesehen hast, wenn du in einem anderen Land lebst, das so arm ist, und du siehst, dass dort jeden Tag eine Handvoll Deutsche hinkommen und bereit sind, bis vierstellig so für eine Nacht zu zahlen mit einem Kind, was das macht mit einem selber und diese gleichzeitig diese Machtlosigkeit, weil ey, da waren Leute wirklich, der hat um sein Leben gebettelt, er hat sich basically eingepisst in seinem eigenen Auto. Und 2 Stunden später sehe ich denselben Typ wieder rumfahren. Am selben Straßenstrich. Und das hat mich nachhaltig traumatisiert damals. Ich habe das, was ich dort erlebt habe, auch die Bereitwilligkeit von den Eltern, also von vielen der Eltern dort, die dir halt eine 4-Jährige ausleihen, so, damit du irgendwie so ein Ding machen kannst und sagst, ey, schau mal, das ist das Kind, ne? Wenn du, weil die haben auch manchmal Tricks gemacht, dass sie erst zur Bank müssen, dass sie erst das müssen, dass sie erst das Geld irgendwo versteckt haben und so weiter. Das war wirklich, in der Zeit bin ich kaputt gegangen. Irgendwann war ich dann auch so fertig, dass ich das Land verlassen musste, auch wegen anderen Sachen. Und bin dann nach in die Niederlande eigentlich relativ direkt und habe dann das letzte Jahr noch in den Niederlanden verbracht. Die Niederlande, wir sagen immer Narkostaat, das ist eine absolute Übertreibung, aber die organisierte Kriminalität dort
ist schon die größte in Europa.
Die sind alle da. Ja. Und das macht ja auch Sinn, weißt du, wenn ich habe einen Haftbefehl und muss aus dem Ostblock wieder zurückfliehen, dann gehe ich in die Niederlande. Ja klar, da bin ich nicht der Einzige. Da sind viele sehr gefährliche Menschen. Und da habe ich dann nochmal ein Jahr erlebt und dann bin ich von dem Arrestate-Team dort festgenommen worden. Das ist eine niederländische Spezialeinheit, die auf sowas spezialisiert sind. Ich hatte eine Zielfahndung am Ende. Man tut immer so, ja, dann hau ich ab. Die Leute, die ab hier in Deutschland dann irgendwie abhauen, das ist ja nicht abhauen, sondern ihr geht halt, ihr pennt bei irgendwem auf der Couch oder so, und wenn ihr nicht gesucht werdet, dann werdet ihr auch halt erwischt, wenn ihr irgendwann kontrolliert werdet, zufällig. Aber wenn es eine Zielfahndung gibt, also wenn gute Polizisten sagen, ich will diesen Typ finden, dann ist es eine andere Hausnummer. Ich war 2 Jahre auf Flucht, keine Probleme basically mit der Polizei, und dann haben die eine Zielfahndung gemacht und die hatten mich 10 Wochen später, 9 Wochen später. Also das geht dann ratzfatz so.
Weil sie dich wirklich haben wollten.
Weil sie dich wirklich haben wollten. Und dann finden die irgendwen und dann haben sie mich von der Straße gepflückt mit eben einer, also niederländische Spezialeinheit, die was dann auch nochmal das letzte Trauma so vor der Haft war, weil ich war mir eigentlich sicher, halt, ich werde entführt, und Entführung in den Niederlanden. Das war wirklich, also die haben rechts und links von mir sind Leute entführt worden. Und dann hast du halt, ja, jetzt zahl halt mal 50.000 Euro, damit die dich gehen lassen. Und wenn du die aber gerade nicht hast oder Telefonnummer nicht auswendig hast, die du dann anrufen musst oder so, das waren noch andere Zeiten, so, da gab es ja kein Instagram oder so, wo du Leute sicher finden kannst über irgendwelche E-Mail-Accounts oder so. Das war, ich dachte, ich werde entführt, und ich war dann relativ froh,
dass es die Polizei
ist. Dass es die Polizei ist, ja.
Dann warst du im Gefängnis gut 10 Jahre, wahnsinnig lange Zeit für so einen Jungen.
13 Jahre bekommen, ja.
Ja, 13 Jahre bekommen, 10 Jahre warst du dann. Und man kann sich das gar nicht vorstellen. Erstmal diese lange Zeit, aber wenn du jetzt mal zurückblickst, was war der härteste Moment oder die härteste Phase im Gefängnis?
Also zuerst mal ist es ja, wenn du die Strafe kriegst, viele sagen irgendwie in dem Moment, wo du die Strafe kriegst, es passiert bestimmt viel oder so, aber ich stand da und ich habe so super arrogant, ich habe so in meinem Schlussplädoyer habe ich noch, ich bin eingestiegen mit einem Witz, ich so, hier stehe ich, ich kann nicht anders. So, weißt du, Luther zitieren irgendwie in Nürnberg, protestantische Stadt, dachte ich mir, komm, wer checkt's überhaupt? Aber da siehst du schon, wie das, also wie weit ich weg war von Vernunft. So, ich dachte, der Gag ist es mir wert irgendwie. Ich dachte immer, ich werde noch in Jugendstrafe verurteilt. Aber ab 18, was auch die wenigsten wissen, zwischen 18 und 21 kann das Gericht entscheiden, wie ihr verurteilt werdet. Ihr könnt als Heranwachsende, ihr könnt als Erwachsener oder als Jugendlicher, also es ist, und bei mir haben die gesagt, ja gut, wenn du 2 Jahre lang im Ausland überlebst, dann bist du ein Erwachsener. Und ich war halt kein Erwachsener. So, aber dann kam das Urteil, und das Ding ist, daran sieht man auch wieder, ich habe das nicht verstanden. Hätte der 13 Monate gesagt, wäre das genau so bei mir angekommen. So. Also ich bin jetzt erstmal hier. Ich hatte ja gar keine Referenzgröße für 13 Jahre. Ich war nur 10 in der Schule. So. Also irgendwie. Wie lang ist es? Was ist es? Mit 21, das ist mehr als die Hälfte, die ich keine Ahnung, ich konnte es nicht abschätzen, also war es mir egal. Es war so, dass ich damals schon wusste, wo ich mit 30 bin. Also dieses, dass du jetzt weißt, du wirst mit 30 an diesem Ort sein, das ist auf einen Quadratmeter genau. Das ist ein krasser Gedanke gewesen, der ist mir auch manchmal durchgegangen. Aber das war nicht das Schwerste. Das Schwerste hat eigentlich mit all dem nichts zu tun. Das Schwerste war, als einer meiner engen Freunde ermordet wurde, in der JV Straubing damals. Und der fehlt mir basically bis heute so. Das kennt man auch, vor allem, ich hätte halt immer gewollt, dass er das weiß, was ich jetzt bin, und ich hätte mich gern mit ihm unterhalten, so wie ich jetzt bin, weil ich, der war gute 10 Jahre älter als ich und war halt dementsprechend auch schon weiter. Und hat mir viel beigebracht, so Sachen wie, ich habe, als ich in den Knast gekommen bin, ich habe Deutschland gehasst. Ich so, ah, schau, die scheiß Deutschen, holen sie mich aus den Niederlanden, was, die lassen eigentlich in Ruhe, sollen sie mich doch in Ruhe lassen, warum holen die mich, bla bla bla. Und dann hat er irgendwann mal zu mir gesagt, schau mal, ich war in Russland im Knast gesessen, ich bin in Deutschland gesessen, immer da, wo du bist, schimpfst du auf das jeweilige Land, aber glaub mir, du wärst in jedem Land der Welt verhaftet worden. Also kannst du es ja auch sparen, so. Und das war was, so, ich so, ah shit, das war der erste Schritt in Richtung, ja, vielleicht bin ich das Problem. Und das war, als der, ich dachte erst, er würde überleben, und er ist dann aus dem Koma eben nicht mehr aufgewacht. Eine Woche später war der dann tot. Und das war eine heftige Nummer, weil der wurde in der Zelle niedergestochen und dann, als er schon halb bewusstlos war, eben in eine Dusche geschleift. Und ich war ungefähr 10 Meter weg davon, aber halt auf einem anderen Stockwerk und so, dass ich das halt nicht sehen konnte. Was halt, weißt du, die Distanzen, lass es 30 Meter sein, aber es ist 30 Meter Luftlinie, aber es ist wie ein anderer Planet, so. Und mach dann noch meine Scherze und am nächsten Tag auch noch, bis ich dann sicher war, wer alles erwischt wurde, so. Das war ein sehr schwerer Moment.
Es gab ja dann, während dieser 10 Jahre Haft, bei dir eine Art von Wendepunkt. Was hat zu diesem Wendepunkt geführt? Also was hat zu dem Maximilian Pollux, den wir heute kennen, in dieser Phase geführt? Welcher Auslöser hat dazu geführt?
Also was das Wichtigste ist, was ich finde, was jugendliche Täter verstehen müssen, weil die denken immer, ist doch mein Leben. Das ist nicht so, das ist nicht der Fall. Erstens habt ihr Leute um euch rum, die ihr anzündet, wenn ihr brennt selber. Bei mir war es ja wirklich, meine Großeltern sind gestorben, alle, als ich in Haft war. Meine Eltern mussten das alles alleine handeln. Meine Geschwister wurden erwachsen ohne mich. Und was halt stattgefunden hat, war eine Desillusionierung dieses Bildes, das ich hatte von mir selber. Ich so, hey, ich bin jemand, der sein Leben frei leben will. Ich bin jemand, der sich nichts sagen lässt. Ich lebe nach meinen eigenen Regeln. Ich bin nicht schlecht, ich bin nicht böse, ich bin einfach nur ein Outlaw, wenn man so will oder so. Und zu sehen, dass ich halt doch ein Arschloch bin irgendwie und dass ich doch einfach nur an mich denke und alles um mich rum irgendwie halt in Schutt und Asche lege, war so wichtig. Das waren wichtige Schritte. Das hat aber 7 Jahre gedauert, ne? Also ich war die 7 Jahre in Haft, war ich ein kompletter Assi, hab dort weiter Taten begangen, war überzeugt, ich werde auch als Gangster entlassen, als erwachsener Gangster halt. Ich bin als Kind eingesperrt worden. Ich so, wenn ich rauskomme, endlich, jetzt kenne ich alle. Jeder weiß, ich mache keine Aussage. Jeder weiß, ich sterbe für diesen Scheiß so, auch in Haft. Und dann war es so 7 Jahre, dann ging es langsam los. So, die ersten, die entlassen waren in der Zeit schon, kamen wieder. Mhm. So, also ich saß mit jemandem 3 Jahre, der wurde entlassen und nach 2 Jahren war der wieder da. Und hatte wieder 10, 15 Jahre Strafe. Und ich so, hä? Was war das denn? Und er so, ja, ich weiß nicht, das hat irgendwie alles nicht so geklappt, so auf die Art, bla bla. Und dann denke ich mir so, ey, und dann sitzt du in Straubing, ist ein besonderes Gefängnis, weil so viele alte Menschen sind. Also ich war dort der jüngste Gefangene damals, so mit meinen 23, als ich dort ankam, so. Und dann dann siehst du das halt, willst du so ein Walking Dead sein? Willst du irgendwann jemand sein, der noch von irgendwelchen flotten Bienen aus den 70ern erzählt? So, nichts gegen diese Leute, so, das ist halt, wie sie leben und so, aber ich wollte das nicht mehr, Mann. Und dann habe ich mir gedacht, da sitze ich lieber auf einer Parkbank, arm als geachtet und reich im Knast. Aber ich hatte noch kein Konzept, was ich sonst hätte machen können. Ich war nur so, okay, ey, ich mache jetzt erstmal nichts und wenn, dann weiß ich nicht, dann werde ich Terrorist. Das war so irgendwie so, im Notfall töte ich mich selber für irgendeine Sache, an die ich dann vielleicht glaube oder so. Das war, also ich war nicht resozialisiert, so. Ich war gefährlicher als vorher, nur anders.
Und wann kam dann der richtige Wendepunkt? Kam es nach deiner Entlassung? Du hast Kate, deine heutige Frau,
Kate,
kennengelernt. War sie dafür entscheidend?
Ja, es ist so. Also es klingt so cheesy, aber es war Liebe, so, die diesen Zugang möglich gemacht hat zu, okay, es könnte was anders sein, ich hätte ein Leben in Frieden verdient. Es ist ein Leben in Frieden möglich. das kam mit ihr. Und ich habe sie ja im ersten Jahr, eigentlich schon Ende des ersten Jahres nach meiner Entlassung kennengelernt, vor 11 Jahren. Also vor 10 Jahren habe ich sie kennengelernt. Und am Anfang habe ich ja auch noch voll was anderes vorgespielt, als ich eigentlich bin. Also ich war da ja, ich habe immer so, ich hatte eine seltsame Ausstrahlung. Es ist schwer, glaube ich, zu, ich glaube, so eine Ausstrahlung ist selten, weil du bist wie so ein Zeitreisender irgendwie. Du wirkst alt, bist auch über 30, aber eigentlich, ich hatte noch nie selber einen Handyvertrag gemacht. Ich hatte noch nie selber einen Mietvertrag unterschrieben. Ich hatte noch nie selber, ich habe keinen Führerschein. So all diese Dinge, so ich war gar nicht erwachsen, ich sah nur so aus. Und ich hatte durch das Trauma und diese Narben, sah ich aus wie ein sehr alter Mann. So, weißt du, was ich meine? Ich habe sehr viel Sicherheit ausgestrahlt, vielleicht sogar sowas wie Weisheit oder so. Aber ich war eigentlich ein Kind in diesem Körper so.
Und sie hat dann dich ermutigt zu schreiben,
ja,
über deine eigene Vergangenheit, aber über True Crime an sich. Ist sie dafür entscheidend gewesen?
Sie war die, die gesagt hat, was willst du machen? Und ich so, ich weiß, was ich nicht will. Ich will nicht, ich kann nicht arbeiten. Jetzt in der Konservenfabrik kriege ich gerade nicht hin. Ich kann nicht jeden Tag irgendwo hingehen. Ich glaube, ich kann das, was ich erlebt habe, irgendwie, ich muss das noch verarbeiten erstmal. So. Und dann kam über einen Zufall, über einen Bewerbungshelfer in Hubertus Becker Kontakt. Das ist ein ganz toller Mann, einer der echten letzten Drogenbosse irgendwie, die wir damals hatten aus den 70er, 80ern so. Ein gewaltfreier Drogendealer übrigens. Jemand, der immer gesagt hat, nee, mit Gewalt habe ich nichts am Hut. Ich verkaufe halt Waren so. Und der hat mich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen. Der hat damals eine Anthologie rausgebracht. Zappenduster heißt das Buch. Mit Kurzgeschichten. Beim Rhein-Mosel-Verlag erschienen. Und wir haben bei unserem ersten Telefonat hat er so gesagt, also ne, da sind nur echte Täter dabei, ne, da sind nur echt gute Leute dabei, da ist kein Schwätzer dabei. So, ich habe schon Mord, ich habe Raub, ich habe Einbruch, ich habe Prostitution, was ich bräuchte, wären Drogen. Und ich so, halt mein Telefon am liebsten schon wegschmeißen wollen. So, ich so, Hilfe, ich bin doch auf Bewährung, so, weißt du, ich hatte ja 5 Jahre Bewährung. Aber er meinte natürlich, ich brauche eine Geschichte über Drogen. Mhm. Und die habe ich geschrieben, habe die auf der Frankfurter Buchmesse damals vorgelesen und da saß eine Lehrerin im Publikum und diese Lehrerin hat gesagt, komm zu mir in die Schule. Und wir ändern die Geschichte ein bisschen ab so und dann bauen wir was für Schüler funktioniert. Und das war der Beginn von meiner Präventionsarbeit und in den nächsten Jahren habe ich 700 solcher Workshops gemacht. Von Jugendklinik über Gymnasium, von Jugendgefängnis über Förderschule, über Universitäten, forensische Psychiatrien, sogar in Bayern, Jugendknäste, Jugendarrestanstalten, all diese ganzen Sachen und habe eben mit Tausenden von Jugendlichen geredet und habe dabei so mein eigenes Trauma geheilt. Das war eine Zeit, zu der ich schwerst traumatisiert war. Also da habe ich keine Nacht schlafen können. Mir ging es richtig schlecht. Ich war komplett im Arsch. Und meine Frau hat mir eben den Rücken freigehalten. Weil am Anfang kriegst du dafür auch kein Geld. Wer zahlt denn dafür? Weißt du, dann kannst du froh sein, wenn du 50 Euro Fahrtkosten kriegst. Dann bin ich mit einem Flixbus 12 Stunden nach Brandenburg gefahren, da irgendwie 3 Stunden zu reden für einen Kaffee und Kuchen und dann wieder zurückgefahren, weil ich halt unbedingt was tun wollte. Ich wollte unbedingt, ich weiß nicht mal, ob was zurückgeben. Nein, ich hatte nicht das Gefühl, ich muss was zurückgeben. Ich wollte diesen Kindern was ersparen und ich wollte so lange darüber reden, bis ich nicht mehr zitter, während ich es erzähle. Und das war halt der richtige Ansatz für mich. Jeder muss seine Traumata auf seine eigene Art heilen. Das war mein Weg so. Die ersten Dinger, ich war zitternd, ich konnte nichts trinken, nichts essen. Ich habe Metallgeschmack im Mund gehabt, stundenlang. Und dann beim letzten Workshop kann ich die mittlerweile, wenn du mich in so eine Klasse schicken würdest, ich mache die, dass die heulen, ohne dass ich selber betroffen bin, so, weißt du, weil ich es halt so oft gemacht habe. Und das war der richtige Weg. Und jedes Mal bin ich heimgekommen und meine Frau hat mich in Schlaf gewiegt, so basically, während sie Vollzeit selber arbeiten gegangen ist, damit ich diesen Weg gehen kann. Und 2019 haben wir dann die Sichtweisen e.V. gegründet, hinten mit AI. Mittlerweile, wir haben Sozialpädagogen eingestellt, wir arbeiten mit dem Jugendamt zusammen, wir kriegen Gelder von, also wenn jemand jetzt eine Strafe bekommt, Bußgeld, dann kann ein Gericht sagen, zahl das an den Verein von uns. Weißt du, wie da dieser erste Brief war, weil ich hatte Angst vor diesen grauen Briefen, das war eines meiner größten Traumata bei meinem Briefkasten. Ja. Und mittlerweile sind diese grauen Briefe da drin. Ich nehme die raus, ich sehe dieses Papier. Staatsanwaltschaft, weiß ich nicht, Worms oder was auch immer. XY muss 300 Euro über die nächsten 3 Monate zahlen an die Sichtweisen, damit wir weiter unsere Arbeit machen können zum Beispiel. Das ist ein krasses Gefühl. Wir haben, ist einzigartig, glaube ich, die Struktur, die wir haben beim Verein. Wir haben ein Mentorenprogramm, bei dem wirklich Leute aus ganz Deutschland ihre Erfahrungen mit Jugendlichen teilen dürfen. Nicht nur Kriminelle, auch selbstverletzendes Verhalten, psychische Erkrankungen, all das. Und das ist, glaube ich, mein größtes Achievement so.
Und es war aber auch, du hast es ja beschrieben, der Anfang deines Weges, den du jetzt gegangen bist. Du bist heute erfolgreicher Podcaster, hast mehrere Bücher geschrieben. Wir sprechen heute jetzt auch über dein neues Buch, nämlich In gefährliches Ego. Und in diesem Buch schreibst du über Täter, deren Narzissmus tödlich endet. Das sind 8 Fälle, die du da beschreibst. Und interessanterweise finde ich aber, wie du über dich selbst dann aber auch geschrieben hast. Und wenn man das jetzt alles gehört hat, deine Geschichte, deine Biografie, ist das schon überraschend, dass du, als du auf der Suche warst nach einem Narzissten in deinem eigenen Umfeld, nicht auf dich selbst gekommen bist, sondern dass deine Frau dir dann sagen musste, ja, wenn du über einen Narzissten in deinem Umfeld schreiben möchtest, dann schreib doch über dich selbst. Und du nicht selbst draufgekommen bist, sondern sogar überrascht, wenn nicht sogar empört warst, als sie dir das vorgeschlagen hat. Warum war der Weg so lange, bis du zu dieser Erkenntnis gekommen bist, dass du auch ein gefährliches Ego hast?
Die narzisstische Persönlichkeitsstörung ist ein besonderes Monster. Wir haben diese inflationäre Benutzung des Wortes Narzisst auf Social Media. Ich glaube, die meisten wissen nicht, was sie da sagen. So, Narzissmus, wir sind alle Narzissten, jeder ist narzisstisch, wie Körpergröße hat jeder. Die Frage ist, ab wann hast du eben eine narzisstische Persönlichkeitsstörung? Einfach beantwortet ist es, wenn Leidensdruck besteht. Also wenn du oder dir dein Umfeld leidet. Aber das ist natürlich die Kurzversion. Die lange Version ist, wenn du all diese Kriterien erfüllst, die man zur Klassifizierung von narzisstischen Persönlichkeitsstörungen benutzt. Und eines davon ist tatsächlich die Unfähigkeit der Innensicht, der Innenwahrnehmung. Also dass man sagt, die sind auch eigentlich nicht besonders stark im Reflektieren. Und man sagt bei mir immer, oh, du reflektierst so toll. Ja, aber auf die Dinge, auf die ich auch 20 Jahre Zeit hatte, so, ne? Seit ich 21 bin, bin ich in therapeutischen Maßnahmen, so. Und trotzdem habe ich die narzisstische Persönlichkeitsstörung nicht gesehen. Man sagt, man ist auf diesem Auge blind. Ich würde es eher vergleichen mit dem Tragen einer Sonnenbrille. Und jeder, der weiß, was ich im Urlaub schon mal irgendwie die Sonnenbrille direkt den ganzen Tag auf hatte, der kennt diesen Moment, wenn man die Sonnenbrille runternimmt, weil es aus irgendeinem, und dann so, ach, boah, ist das hell, oder wow, das sieht ja ganz anders aus. Als ich jetzt so war ich den ganzen Tag, da kommt einem der Unterschied recht stark vor. Und so war es bei mir, als ich das erste Mal dieses Muster, diese Schablone auf mich selber angelegt habe. Und ich so, wow, okay, shit, das passt ja unangenehm gut. Was wirklich witzig ist, weil ich die Diagnosekriterien zum Beispiel davor an andere Täter angelegt habe und gesagt habe, oh, da passt es nicht. Aber nicht auf die Idee gekommen bin, es auf mich selber zu übertragen. Was wirklich, man kann sich schlecht vorstellen, aber es ist halt die Störung so. Es ist, du kannst es nicht sehen. Die kommen auch nicht, also der dann meine Diagnose gemacht hat, meine ausführliche, ist ja Pablo Hagemeyer gewesen, Dr. Pablo Hagemeyer. Und der sagt, bei ihm, dann kommt ein Narzisst nur in die Praxis, um seine Ehefrau diagnostizieren zu lassen. Also wenn jemand kommt bei ihm und sagt, ich habe gehört, Sie sind Experte für Narzissmus, schauen Sie sich mal meine Frau an, dann weiß er eigentlich schon, wer da sitzt. So, aber die Person, die da sitzt, hat keine Ahnung davon. Und jeder, der unter psychischen Erkrankungen leidet, die Wahrnehmung so verzerren, der erinnert sich, ob das ein psychotischer Schub ist, der merkt keine Sau, dass die psychotisch ist. Das wäre ja schön, das merkst du aber nicht. Oder Paranoia, wenn du merken würdest, dass das übertrieben ist, dann würdest du es vielleicht stoppen können. Und bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung sind es ja diese ganzen subtilen Dinge, so wie siehst du die Welt? Und für mich ist damit eigentlich eine neue Reise begonnen. Also das ist jetzt 2,5 Jahre her ungefähr, 2 Jahre. Und seitdem hat sich mein Leben, also gibt es keinen Tag, an dem ich nicht Neues über mich erfahre, an dem ich arbeiten muss.
Du schreibst ja in diesem Buch über 8 narzisstische Täter. Und du widmest in deinem Buch ein Kapitel Luca Magnotta, einem Mann, der durch wirklich grausamste Verbrechen und seine Selbstinszenierung weltberühmt wurde. Was hat dich an diesem Fall besonders fasziniert oder eher sogar schockiert?
Also ich habe wirklich versucht, zuerst einmal so meine, also ich würde ja sagen, ich bin so ein bisschen der neunte Fall in dem Buch, aber ich will eben nicht mit denen in einem Topf sitzen, so, ne? Also die Taten haben nichts mit mir gemein, auch nicht die Art, wie die Taten ausgeführt wurden, aber eben die Persönlichkeit. Und wir haben versucht, so nachzuzeichnen, okay, erstmal, wie entsteht Narzissmus, wie wirkt er sich auf deine Partnerschaft aus, welche Rolle spielt vielleicht deine Herkunft? Bist du wohlhabend oder nicht? Und wie wirkt sich das auf den Lebensweg aus? Also gehst du vielleicht in eine Position der Macht? Was suchst du dir für einen Job und so weiter? Sind, ich meine, wir alle kennen Narzissten und die sind oft finden sich oft an selben Stellen wieder. Und da war natürlich für mich eine große Frage, weil was mache ich denn heute? Ich mache Social Media. Und da war für mich die Frage so, okay, sind wir heute durch Social Media anfälliger, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung zu entwickeln? Oder ist Social Media an sich nur ein Sammelbecken für die, die es schon gibt?
Mhm.
Das war die Frage, mit der ich an Luca Magnotta ran bin, weil er natürlich, also Kurzerklärung, der hat wollte Schauspieler werden, wollte Reality-Star werden, wurde nicht gecastet und hat dann irgendwann angefangen, anonym Videos von sich zu veröffentlichen, wie er Katzen quält, zu Tode quält. Das erste Video ist Kitten Vacuumer. Da packt er die in eine Plastiktüte und saugt da die Luft mit dem Staubsauger raus und die Katzen sterben. Und das hat er hochgeladen, eine Menge Klicks gekriegt, natürlich Hass als Reaktion. Also wer sagt denn da, dass er das toll findet? Und es hat sich eine Gruppe gebildet, die diesen Mann gejagt hat. Das heißt, er hat das erste Mal Aufmerksamkeit bekommen. Und das hat mich so sehr erinnert an mich selber oder an Kinder, mit denen ich arbeite, die nicht geschafft haben, in ihrer Kindheit oder in ihrer Jugend Lob zu bekommen für das, was sie Positives können. Wir haben ein Riesenproblem in den Schulen, dass Fähigkeiten, die vor 100 Jahren noch ganz toll gewesen wären, heute nichts mehr bringen. Ich habe manchmal einen Jugendlichen da sitzen, der kann weder schreiben noch rechnen, aber der kann richtig gut hauen. Der ist der Stärkste der Schule, der hat keine Angst, der hat so gut wie kein Schmerzempfinden, der ist irgendwie zwei Köpfe größer als die anderen Kids und so. Das sind Sachen, da hätte es früher eine Verwendung für gegeben. Hätten wir gesagt, der wird das und das. Und heute ist es einfach nur so, hey, krieg dich, das geht alles nicht. Das ist alles nicht gut, was du machst. Und es ist so lange nicht gut, was er macht, bis er das erste Mal auf der Straße dasselbe macht und dann gelobt wird. Und spätestens mit 18, 19 werden dann Gruppen wie die Hells Angels oder andere Motorradclubs oder whatever, irgendeine organisierte Kriminalitätsgruppierung, auf so jemand aufmerksam. Weil er dann im Kampfsport ist, an der Tür steht und so weiter, ne? Und da kriegt er dann plötzlich für genau die Sachen, wo er abgelehnt wurde, Lob. Und plötzlich haben wir halt das Problem, so, dann macht er davon immer mehr. Und das ist bei Luca Magnotta ähnlich. Ihm war am Ende egal, wofür er Lob kriegt oder Anerkennung. Hauptsache, er ist relevant für irgendwen, irgendwo, irgendwie. Und in der schlimmsten Form, gepaart mit diesem Narzissmus, der ihn zwingt und antreibt, gesehen zu werden und sich von außen Energie zu holen, ist er dann so weit eskaliert, dass er einen Menschen vor laufender Kamera getötet hat. Auf bestialischste Art und extra schockierende Handlungen an der Leiche vorgenommen hat. Dieses Video ging damals um die Welt, es war noch vor irgendwie den ganzen Filtern und so. Ich meine, das Video kannst du heute, wenn du suchst, in 3 Minuten findest du es auch, aber es war damals wirklich, dass Jugendliche das sich hin und her geschickt haben, so Ausschnitte aus dem Video. Heißt, er hat wirklich einen gesellschaftlichen Impact gehabt, als eins der ersten Snuff-Videos, das Millionen Menschen gesehen haben. Und hat somit paradoxerweise erreicht, was er wollte, nämlich er wurde berühmt.
Es gibt eine Stelle in dem Buch, wo du über ihn schreibst, wo du Mitgefühl zeigst. Nämlich an der Stelle, als es darum geht, dass er ein Trennungskind ist. Was hat dich daran so berührt?
Also Trennungskinder sind natürlich viele, bin ich auch. Bei ihm war es weniger der direkte Fakt, dass er Trennungskind war, sondern ein Satz, zwei Sätze eigentlich, die Eltern gesagt haben. Und zwar haben beide Elternteile jeweils vom anderen Elternteil gesagt, dass die psychisch krank sind. Heißt, die Frau hat gesagt, mein Mann hat so schlimme Halluzinationen, dass es gefährlich war, mit ihm zusammen zu sein. Und der Mann hat gesagt, Entschuldigung, die Frau ist komplett wahnsinnig, die lässt die Kinder nicht raus, weil sie Angst vor Keimen hat, weil sie das. Und wenn du so eine Situation hast, dann ist zumindest einer vollkommen verrückt. Und das ist natürlich für ein Kind schrecklich. Und ich glaube tatsächlich, dass in Luka Maniotas bald beide Eltern schwer psychisch krank waren oder sind. Und deswegen kam da auch ein sehr psychisch krankes Kind raus. So die Chance von gerade bei sowas auch noch wie Schizophrenie, das ist extrem viel höher. Kinder von Narzissten werden Narzissten normalerweise. Und er war so gesehen, ich habe immer diesen Punkt, wo ich mir denke, so, oh shit, halt, ey, alle Karten sind dir so schlecht, du hast so schlechte Karten bekommen. Und du hast deine ganzen Ressourcen reichen nicht aus, um damit umzugehen. Aber da muss ich sagen, da habe ich tatsächlich, da hat mich Anders Breivik zum Beispiel noch viel mehr überrascht. Dass der so eine, im Schlimmen, wie schrecklich seine Kindheit war, mit einer schwerst gestörten Mutter alleine zu sein, die, also auch da wirklich, da empfehle ich, lest dieses Kapitel im Buch.
Und kurz für alle, die nicht wissen, wer Anders Breivik ist.
Anders Breivik ist der Attentäter von Oslo bzw. Utøya, also in Norwegen, der insgesamt, ich glaube, ich weiß es gerade nicht, 69 Menschen hat er erschossen auf Utøya und ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele gestorben sind bei dem Bombenanschlag. Und dessen Verhandlung ein Display narzisstischer Störung ist, wie ich kaum ein anderes gesehen habe. Also dieses, er sitzt dort und du kannst verfolgen, du kannst sehen, wie jedes Mal, wenn von ihm geredet wird, er ist voll da, er ist voll aufmerksam. Jedes Mal, wenn über ihn geredet, also wenn über ihn geredet wird, wenn Experten über ihn reden, er ist voll da. Aber sobald es um die Opfer geht oder um irgendwas anderes, was nicht direkt mit ihm zu tun hat, du siehst, wie sein Gehirn ausschaltet. Wie er das nicht mehr, das ist nicht interessant, weil sein Name nicht in dem Satz genannt wird. Und wo haben wir schon mal die Möglichkeit, sowas zu sehen? Und wenn wir dann sehen, wie er aufgewachsen ist, dann erklärt sich das. Und da ist das jetzt ganz wichtig, weil jetzt können Leute, die mich nicht kennen, denken, ich bin einer von denen, die die Täter irgendwie in Schutz nehmen, weil ich selber Täter war. Darum geht's überhaupt nicht. Der Satz, den mir mein erster Antigewalttrainer, wo ich meine Antigewalttrainer-Ausbildung gemacht habe, hat einen wunderbaren Satz gesagt. Und er hat gesagt, es geht um Verstehen, ohne einverstanden zu sein. Und das ist das, was ich auch mit dem Buch versucht habe zu machen. Ey, ihr könnt nach diesem Buch Narzissten, besonders delinquente Narzissten, hervorragend verstehen. Und dieses Verständnis ist nicht dazu da, damit ihr dann die Meinung teilt oder das Verhalten rechtfertigt, sondern damit ihr wisst, mit wem ihr zu tun habt und was ihr zu erwarten habt. Das gilt besonders für Beziehungen mit Narzissten. Ich glaube, ich habe ungelogen, glaube ich, den direktesten Beziehungsratgeber zum Thema Narzissmus geschrieben, also den ich zumindest gelesen habe, von 15 Büchern, die ich zu dem Thema gelesen habe.
Du hast mir erzählt, als wir in Frankfurt bei der Buchmesse gemeinsam auch auf der Bühne standen und darüber gesprochen haben, dass du eins der schönsten Komplimente, Lobe für dein Buch von einer Frau bekommen hast. Was hast du dir erzählt?
Ein tiefer Moment gewesen. Und zwar kam eine Frau nach einer Lesung zu mir mit dem Buch, hat sich signieren lassen und meinte so, heute Abend werde ich mich von meinem Mann trennen. Und ich so, oh, ich weiß nicht, ob ich das Buch dafür geschrieben habe. So. Und sie so, doch, nach 25 Jahren in einer missbräuchlichen Beziehung. Und dann hat sie ein bisschen was erzählt und hat mir auch ein paar Tage später nochmal geschrieben. So, ich habe diese Trennung wirklich vollzogen. Und da ging es halt auch um häusliche Gewalt. Und das hat mir gezeigt, dass das, was ich gemacht habe, verstanden werden kann, weil man könnte, wenn man diese Teile liest, die ich geschrieben habe, für Betroffene, ob das jetzt Frau oder Mann ist, für die in einer Beziehung mit einem Narzissten steckenden Personen, dass die das verstehen, was ich geschrieben habe, weil man könnte meinen, es wäre Victim Blaming, wenn ich sage, du hast die Eigenverantwortung. Zu wissen, wer du bist und ob du kompatibel bist mit dieser Art von Mensch, die dieses Monster mit sich bringt, die ein gewisses Raubtier mit sich bringt. Das ist ganz ähnlich, ob jede Hunderasse für mich, Weißt du, kann ich einen Border Collie haben? Habe ich wirklich die Zeit, diesen Hund auszulassen? Brauche ich einen Rescue Pitbull, der vielleicht selber schon gebissen wurde und gebissen hat? Kann das jeder? Nein. Und ein bisschen ist es da auch, das selber einzuschätzen für sich selber. Boah, ey, ich glaube, ich habe die Zeit gar nicht für einen Border Collie. Das ist sau schwer. Und beim Narzissmus ist es ja noch krasser, weil meine Frau ist mittlerweile 10 Jahre mit mir verheiratet und leidet nicht mehr als andere Frauen in anderen Beziehungen. Also sie ist nicht kaputt, sie ist nicht in ihrem Selbstwert erschüttert. Und wir haben eben versucht, wirklich ein Jahr lang, warum nicht? Das war einer der längsten Teile in diesem Buch so. Warum geht's meiner Frau gut? Und ich glaube, es ist der wichtigste Teil im Buch, deswegen würde ich es einfach noch 30 Sekunden kurz sagen. Die Beispiele, wenn ihr empathisch seid, dann werdet ihr immer angezogen werden von Menschen wie Narzissten, weil Narzissten sind zutiefst verletzte Persönlichkeiten. Da ist innen drin ein ganz schweres Trauma, es ist eine Traumafolgestörung und dieses Trauma spürt ihr, wenn ihr Empathen seid. Und dann wollt ihr helfen. Wenn ihr jetzt dazu noch in der Beziehung gerne verschmelzt, das heißt symbiotisch agiert mit eurem Partner, gemeinsam eine Zukunft baut und fast schon eine Person werdet, auch das wird der Narzisst sehr, sehr gerne nehmen. Aber das wird keine Symbiose, das wird eine Assimilierung. Ihr werdet übernommen und es wird sich nicht verschmolzen. Es wird nur auf eure Kosten gehen. Das nächste ist, welche Personen fallen da gerne drauf rein? Nicht reinfallen klingt doof, aber welche Personen springen da an? Das sind Personen, die, man spricht von Parentifizierung, das heißt, die wurden früh von ihren Eltern aus der Kindheitsrolle gehoben, weil sie sich kümmern mussten. Im Buch zum Beispiel, das eine Beispiel, da hatte die ganze Familie einen Autounfall und nur der Mann blieb unverletzt, also nur dieser Junge blieb unverletzt und war dann irgendwie mit 12, 13, 14 ein Jahr lang fast für die ganze Familie zuständig, weil er der Einzige, doch noch mit dieser Schuld, dass er als Einziger nicht verletzt wurde beim Unfall. Und der ist später an eine Narzisstin geraten und die hat all das getriggert, hat all diese Punkte angesaugt. Und das ist wichtig. Wenn ihr gerne verschmelzt, wenn ihr empathisch seid, wenn ihr harmoniebedürftig seid, weil dann geht ihr auch mal im Streit aus dem Weg, um Harmonie aufrechtzuerhalten, was der Narzisst immer nehmen wird, aber nie bedanken wird, dann seid ihr falsch. Und ihr könnt es direkt am Anfang sehen, in der ersten Phase der narzisstischen Beziehung, in der das Lovebombing kommt. Wenn ihr anspringt auf Lovebombing, wenn euch das wirklich sich sehr gut für euch anfühlt und euch einen Teil gibt, der euch vorher gefehlt hat, dann müsst ihr eigentlich einen Schritt zurück machen. Nicht nur eigentlich, sondern dann würde ich euch ganz dringend empfehlen, einen Schritt zurück zu machen. Meine Frau reagiert darauf null. Ich mache seit 10 Jahren, betreibe ich Lovebombing und die geht darauf einfach nicht ein. Die findet es nicht gut, wenn ich sowas sage. Das erreicht sie nicht in ihrem Kern. Die findet sich selber toll. Die braucht nicht jemanden, der ihr sagt, der ist der Tollste und so weiter. Und dadurch komme ich nie in diese Phase der Abwertung. So zum Beispiel, ganz einfach, kurz gesagt, schon narzisstische Beziehungen ist nämlich immer dieser Kreislauf. Lovebombing, hochheben aufs Podest, sehen, das kann keiner halten, diese Position und dann vom Podest stoßen. Das ist ganz klassisch narzisstisch. Wenn ihr jetzt da irgendwas davon wiedererkannt habt, dann ohne jetzt irgendwie hier zu sehr eine Kaufempfehlung, holt euch dieses Buch so. Also es ist so.
Maximilian, nochmal zu McNotters Leben, weil wir gerade über Warnzeichen ja auch sprechen. Mhm. Es gab ja auch bei ihm die Warnzeichen. Welche waren das und warum wurden sie nicht gesehen?
Ich glaube, bei Maniotta ein paar, das Interessanteste vielleicht sogar war dieses Lügen, auch für Dinge, die erst auf einen eigenen Nachteil eigentlich hinweisen. Er hat zum Beispiel so getan, als hätte er eine Liebesbeziehung mit einer der meist gehassten Frauen Kanadas, er ist Kanadier. Und jeder kennt die dort, Carla Homolka, jeder hasst die, das ist eine Serienmörderin, die ganz schreckliche Sachen gemacht hat. Und er sagt, er macht Internetseiten und ganz viele Fake-Profile, in denen drüber geredet wird, ob dieser junge Star Luca Magnotta, von dem noch nie jemand gehört hat, außer er selber, der ist ja mit Carla Homolka zusammen. Das ist der neue Boyfriend von Carla Homolka. Und hat dann angefangen, das selbst zu dementieren. Ey, dieses Gerücht stimmt nicht und so weiter. Und hat am Ende sogar eine Zeitung angeschrieben und hat gesagt, die Leute behaupten, ich bin Carla Homolkas Freund. Hier seht ihr, das geht in den Internetforen rum und es zerstört mein Leben. Und hat dann, weil Zeitungen Medien funktionieren so, dann hat er dann Bericht bekommen, in dem er ein von ihm in die Welt gerufenes Gerücht dementieren konnte. Und das ist, da müssen alle Alarmglocken angehen. So, aber, und jetzt kommen wir zu der Krux, warum das ist ja auch schon wieder 15 Jahre her. Heute ist das ja ganz normal. So handeln Social Media Stars. Mhm. Also, ob das die gefakte Trennung ist, ob das das gefakte Fremdgehen ist, ob das das echte Fremdgehen ist, außer dass man dann ausschlachtet. Also, es ist, so funktioniert Social Media. Und das ist das Bedrohliche. Also, wir haben einen malignen Narzissten mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung, höchstwahrscheinlich paranoid schizophren, der verstanden hat, wie heute der Algorithmus funktioniert, bevor es den so gab. Also da gab es, was gab es, ein Facebook und Ding, aber es gab noch kein TikTok, kein Insta. Der wäre heute, wäre der richtig berühmt. Und das ist auch gleichzeitig noch eine Angst, die ich habe, wenn wir solche Täter entlassen. Ich meine, Maniota kann theoretisch entlassen werden. Er hat gibt es eine Festsetzung. Das ist nicht unrealistisch. Er ist als junger Mann eingesperrt worden. Dann haben wir so jemanden als Social Media Star. Wir haben schon andere Mörder, die berühmt nach ihrer Entlassung sind. Und O.J. Simpson war ja handzahm gegen das, was wir in den nächsten Jahren da bekommen werden. Und deswegen ist das war so ein bisschen. Ich habe da auch nicht wirklich eine Antwort drauf. Ne? Also es ist noch viel zu neu, um sicher sagen zu können, ob zum Beispiel Social Media überhaupt Narzissmus befeuert. Wissen wir nicht. Wir haben keine Studien dazu. Manche sagen ja, manche sagen nein. Die Wahrheit ist, wir können es noch nicht abschätzen. Zieht es Narzissten an? Ja, das auf jeden Fall. Das war aber früher auch. Also dann war es halt, früher war es dann das Fernsehen, das Radio irgendwo anders, wo du halt gesehen wurdest. Bleibt abzuwarten. Aber die Entwicklung ist auf jeden Fall bedenklich, dass wir diese 15 Minuten Ruhm, von denen Andy Warhol früher geredet hat, das sind mittlerweile 60 Sekunden. Und die kriegen die Leute halt für alles. Muss man aufpassen.
Maximilian, jetzt haben wir über das Buch gesprochen, Gefährliches Ego. Gefährliches Ego war auch das, was dich in Teilen kriminell hat werden lassen. Du hast mit Sicherheit Menschen enttäuscht in deinem Leben, vermutlich ganz, ganz stark deine Familie. Du hast mir mal erzählt, du hast das Gefühl gehabt, dass du deine Familie verraten hast, deine engsten Freunde. Haben die dir verziehen?
Um das Zitat nochmal kurz, das ist nämlich ganz wichtig. Ich habe jahrelang mich als Ehrenmann gesehen und ich finde diesen Begriff auch sehr interessant. So, das war für mich wirklich, das war eine meiner Achievements, dass ich in Haft als Ehrendude galt. So, jeder war so, der ist gerade so, der hat niemand verraten, und dem kannst du vertrauen, so, weil ich eben vor Gericht keine Aussage gemacht habe und dann deswegen auch so eine hohe Strafe hatte. Und wenn dann so ein kleiner Scheißer kommt mit so einer hohen Strafe, dann finden gerade die Alten finden es dann immer lustig, so, oh, 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 wenn ich dich anschaue, da sehe ich eine Menge Knast, oh, 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 da sehe ich mich selber, oh, die lieben das dann so, ne? Und so bin ich, auf dieser Wolke bin ich geflogen durch meine ganze Haftzeit so, ne, und war super stolz drauf. Und als ich entlassen wurde, habe ich meine Schwester besucht, die zu der Zeit schon in Barcelona gelebt hat, die mir nicht geschrieben hat. Die hat mir mit 15 ungefähr hat die aufgehört zu schreiben, die ist 10 Jahre jünger als ich. Und hatte also jahrelang nicht geschrieben. Und ich so, okay, wo bist du? In Barcelona? Okay, ich komme dich besuchen. Habe ein Wochenende mit ihr verbracht und es war ein wunderschönes Wochenende. Weißt du, ich hatte das letzte Mal gesehen, da war die 11, so. Und jetzt ist die 21, und halt eine wunderschöne Frau, die in Barcelona lebt und irgendwie studiert und so voll krass abgeht. Und wir hatten ein schönes Wochenende. Und beim Gehen am Flughafen, das Letzte, was sie zu mir sagt, war, ich möchte dich nie wiedersehen. Und ich so, hä, wie? Wir hatten doch jetzt gerade, sie so, ja, aber ich habe dich unterwegs mal gefragt gehabt, würdest du dich heute anders entscheiden? Hättest du heute eine Aussage gemacht? Und ich so, du hast gesagt, nein. Ich kann niemanden verraten. Ich bin kein Verräter. Okay, ich sag dir jetzt was. Du hast mich verraten. Ich hätte dich gebraucht. Und die hatten dir eine Möglichkeit gegeben, nach 4, 5 Jahren rauszukommen. Die hatten dir eine Möglichkeit gegeben, auf Therapie zu gehen. Und nur weil du kein Verräter bist, weil du ein Ehrenmann bist, lässt du mich allein. Lässt du die Mama allein, lässt den Vater, lässt deinen Bruder allein. Bin 1000 Mal gestorben wegen dir. So. Und das war das erste Mal, da war ich 31, als ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, dass man das so rumsehen könnte. Weil ich so in diesem Kodex gefangen war. Aber warum sollte meine kleine Schwester sich an den Kodex halten? Das ist der Scheißegal, die hat nicht darum gebeten. Die will, dass ich alle verrate und schnell nach Hause komme. Und das war für mich, also ich wusste gar nicht, wie ich das einordnen soll. Und sie hat es tatsächlich durchgezogen und hat sich dann ungefähr 7 Jahre lang nicht gemeldet. bevor sie sich dann jetzt vor ein paar Jahren irgendwann, sie ist mir auf Instagram gefolgt, ich durfte ihr folgen, wir haben so aus der Ferne, sie ist dann nach Bali gezogen, schon vor vielen, vielen Jahren, also zeigt ja auch, wie weit sie weg musste von allem so, ne, also Spanien war nicht weit genug, noch weiter weg so, hat mir auch verboten, sie dort zu besuchen und so, und dann kam irgendwann die Nachricht so, hey, ich glaube dir deine Veränderung. 7 Jahre lang hat sie gewartet. Das zeigt eigentlich, wie tief der Schmerz war. Und dann kam irgendwann dieser Moment, wo sie halt gesagt hat, okay, ich habe dir verziehen und auch eingesehen, dass du vielleicht weniger Schuld trägst. Das fand ich auch dann ganz wichtig, weil ich war 21, als ich eingesperrt wurde. Ich habe 19 Haftbefehl. Wie soll ich mit 19 für meine kleine Schwester denken? So, ich konnte ja nicht mal für mich denken. So, ne? Ich habe nicht darüber nachgedacht, was ich da mit einer 9-Jährigen oder einer 11-Jährigen dann antue. Ich habe nur gedacht, ich muss irgendwie zurechtkommen. Und wir sind da beide drüber hinaus geheilt. Und deswegen weiß ich auch, verzeihen von Menschen, die euch wichtig sind. Ihr müsst keinen Leuten verzeihen, die ihr nicht mögt. Vergesst die einfach. Ignoriert die, sperrt's weg. Aber Menschen, die euch wichtig sind, Dinge, die euch immer wieder beschäftigen, da ist ein Groll immer schlecht. Weil es halt Dunkelheit in euer Leben trägt und so. Und wir konnten dadurch beide heilen. Wir haben jetzt ein ganz süßes Projekt gehabt. Die letzten Jahre haben wir zusammen ein kleines Haus gebaut. Jeder hat, also so wie so ein Zwillingshaus, sie hat eins hier und meins grenzt so an. Das sind genau spiegelverkehrt die gleichen Häuser auf Bali so. Und das ist unser gemeinsames Projekt und ich fliege mindestens einmal im Jahr hin. Und ich bin sehr, sehr froh darüber. Meine Mutter hat mir nie verzeihen müssen, weil sie nie wütend mit mir war. Weil sie, klar war die sauer oder enttäuscht, aber es war nie, sie, das ist das Allerschlimmste, so, die kommt nicht weg, ne? Die hatte nicht die Möglichkeit, von ihr aus innen drin zu sagen, ja, ich will nicht, sondern sie hat mich viel zu sehr geliebt. Mein Vater ist mittlerweile verstorben, konnte aber noch sehen, was ich geworden bin. Das war schön für mich. Der hat noch gesehen, wie ich geheiratet habe und wie ich immer sicherer wurde. Und meinen Feinden von damals, ich wünsche ihnen Frieden halt und ob sie mir verzeihen oder nicht, ist mir komplett egal, weil wie gesagt, ich habe keine Tante Emmas überfallen, sondern das war die unorganisierte Kriminalität. Da wusste jeder, was passieren kann. Macht es nicht besser, dass man Täter wird, aber ich habe keine Verzeihung von ihnen nötig.
Lieber Maximilian, vielen, vielen Dank für deine Offenheit und deine Ehrlichkeit. Vielen Dank.